Ja, ich freue mich, heute Morgen mit euch zusammen das Wort Gottes zu teilen. Und ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, weil ich euch als verwöhnte Hörerschaft einschätze, was die Predigten angeht. Aber die eigentliche Herausforderung ist ja nicht, eine außergewöhnliche Predigt zu halten oder eine außergewöhnliche Predigt zu hören, sondern die eigentliche Herausforderung ist ja, dass das Wort Gottes mich verändert, ja, etwas in meinem Leben tatsächlich zu sagen hat. Und das ist eine große Herausforderung, vor der ich einen großen Respekt habe. Aber ich hoffe, wir schaffen das heute Morgen zusammen. Und damit der Einstieg ein bisschen einfacher wird, habe ich mal so ein paar Urlaubsbilder mitgebracht. Also genauer gesagt ein Bild, ein Urlaubsbild, das wir in diesem Frühjahr gemacht haben. Und wir haben das Wandern so ein bisschen für uns entdeckt. Die Atmosphäre so in den Bergen ist ja schon etwas Besonderes. Und jeder, der mal so eine Wanderung mitgemacht hat oder auf so einen Gipfel gegangen ist, weiß, wie besonders das ist. Ne? Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen und nicht nur von unserem Urlaub erzählen, sondern es hat ja auch etwas mit dem Predigtext heute zu tun. Dort oben in den Bergen auf so einem Gipfel herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Also die Ruhe, die dort herrscht, die ist einmalig. Keine Nebengeräusche, keine Alltagsgeräusche, keine Autos, die man hört, kein Stadtlärm. Einfach nur Ruhe. Und der Ausblick von da oben, der ist auch wunderbar. Der ist ebenfalls einmalig. Ist so im Alltag, glaube ich, haben wir sehr selten. Und man bekommt auf dem Weg dorthin, also in den Bergen oder auf diesen Gipfel, wunderbar den Kopf auch frei. Ja, also wenn man Sorgen, Probleme hat, so eine Wanderung, so eine Tagestour kann durchaus Wunder bewirken. Und man kann natürlich auch dort oben in den Bergen wunderbar Gottes Schöpfung bestaunen und Gott die Ehre und den Lob dafür geben. Nun, unser Text heute Morgen, der spielt genau auf so einem Berg, auf einem Berggipfel. Und nicht, dass das Geschehen dort spielt, sondern das Geschehen selbst ist auch ein einmaliges Gipfelerlebnis. Ich denke, die Bibelliebhaber unter uns wissen vielleicht schon, um welchen Text es geht. Es geht um die Verklärung Jesu nach Matthäus 17. Und ich möchte zu Beginn diesen Text jetzt mit uns zusammen einmal lesen. Matthäus 17, ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ein wirkliches Gipfelerlebnis hier, ein Highlight. Und ich habe diesen Text mal in drei Unterpunkte geteilt, die ich mit euch so durchgehen möchte. Den ersten habe ich mal so überschrieben: Suche in Krisenzeiten die Begegnung mit Gott. Man kann das in Krisenzeiten natürlich auch in Klammern setzen. In diesem Text gibt es die Krise nicht, aber davor war die Krise und führte zu dieser Handlung eigentlich. Jesus hatte im Kapitel davor zum ersten Mal gegenüber seinen Jüngern von seinem Tod und von seinem Leidensweg gesprochen. Davor hat Petrus zum ersten Mal Jesus als den Christus bekannt. Ja, Jesus hat die Jünger gefragt, so nach 3 Jahren gemeinsamer Zeit: Mensch, sag doch mal, wer bin ich eigentlich für euch? Und Petrus, wie immer, prescht hervor und sagt: Du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und daraufhin bekommt Petrus von Jesus diese große Verheißung, Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und ich gebe dir sogar den Schlüssel. Und alles, was du aufschließt hier auf der Erde, soll auch im Himmel aufgeschlossen sein. Und alles, was du hier auf der Erde zuschließt, soll auch im Himmel zugeschlossen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Petrus damals überhaupt verstanden hat. Aber ich glaube, was bei ihm hängen geblieben ist: Ich bin wichtig. Ich scheine eine entscheidende Rolle zu spielen in dem Reich von Jesus. Und gleich nach dieser Verheißung oder nach diesem Wort spricht Jesus von seinem Leidensweg und spricht davon, dass er sterben wird. Und das passt für Petrus überhaupt nicht zusammen. Er wollte doch gerade ein Reich aufbauen, wo er eine tragende Rolle spielt. Und jetzt spricht Jesus irgendwie davon, dass er sterben wird. Und Petrus weist Jesus ziemlich scharf da zurecht, ne? Und sagt: Nein, nein, auf gar keinen Fall, Jesus. Auf gar keinen Fall wirst du diesen Weg gehen. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und Jesus merkt, dass es nicht nur Petrus ist, der da spricht, sondern dass es eine ganz tiefe Versuchung von Satan wieder ist. Das ist ja die zentrale Mission von Jesus gewesen, diesen Leidensweg zu gehen, dort ans Kreuz zu gehen. Und Jesus weist Petrus da ziemlich störst. Und ich glaube, das ist die Krise, die zu diesem Text geführt hat. Bereite dich, suche nicht nur die Begegnung mit Gott, sondern bereite dich auch vor. In Vers 1 sehen wir: Und nach 6 Tagen nach diesem Ereignis geht Jesus mit seinen Jüngern auf diesen Berg. Das heißt, Jesus hat sich vorbereitet. Er hat sich 6 Tage Zeit genommen. Nun, warum 6 Tage? Damals haben sich die Priester, wenn die für den Tempeldienst auserwählt wurden, haben sich 6 Tage lang vorbereitet, haben sich 6 Tage lang gereinigt. Und ich denke, dass die Jünger das vielleicht wussten und hier schon ahnten, dass Jesus sich auf eine ganz besondere Gottesbegegnung vorbereitet hat. Es war also den Jüngern klar, dass hier gleich etwas Besonderes passiert. Und vor allem, Jesus hat nicht alle Jünger mitgenommen, sondern nur 3. Auch das deutet schon mal darauf hin, dass es etwas Besonderes ist. Und bereite dich nicht nur gründlich auf so eine Begegnung vor, sondern nimm dir auch selbst Zeit dafür, für diese Begegnung. Jeder, der schon einmal auf so einem Berggipfel war, weiß, dass das nicht in 1-2 Stunden getan ist. Jesus hat hier 2 Tage investiert. Scheint wirklich ein sehr hoher Berg zu sein, oder vielleicht waren es auch nicht so fit, ich weiß es nicht. Aber nimm dir Zeit für eine Begegnung mit Gott. soll nicht so sein, wie wir oder wie ich das ganz oft aus meinem Leben kenne. Ne? Morgens ganz kurz, ganz schnell und abends nochmal ganz kurz, ganz schnell. Wenn wir eine echte Begegnung mit Gott erleben wollen, dann brauchen wir Zeit dafür. Und das Dritte, was wir hier sehen, suche dir einen nicht alltäglichen Ort. Einen ruhigen und einen einsamen Ort. Es muss nicht gleich ein ganz hoher Berg sein, aber es sollte ein Ort sein, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir ungestört sind und wo uns nicht so ganz so schnell eine Ablenkung ereilen kann. Ich fand das ein gutes Beispiel, als wir diese Fastenzeit für den Ede hatten. Da konnte man sich im Vorfeld vorbereiten und wusste, an diesem Tag werden wir zusammen als Gemeinde uns ganz bewusst Zeit nehmen. Zeit nehmen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Und dann so einen ganzen Tag damit zu verbringen, erstens nicht zu essen, aber so in der Gemeinschaft diese Begegnung zu suchen mit Gott, fand ich sehr, sehr stärkend. Und das Dritte, was wir sehen werden, Gott wird dir auf jeden Fall antworten. Gott wird dir in solchen Begegnungen auf jeden Fall antworten. Der zweite Punkt, den habe ich so überschrieben, Gott schenkt Gipfelerlebnisse. Nun, als Jesus hier auf diesem Berg angekommen ist, auf diesem Gipfel, in Vers 2, da heißt es, und er wurde vor den Augen der Jüngern verklärt oder verwandelt, umgewandelt. Jesus wurde hier verwandelt. Und Matthäus beschreibt das hier so, sein Angesicht leuchtet und seine Kleider wurden weiß. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Herrlichkeit Gottes bricht hier aus Jesus heraus. Und vielleicht ist das auch schon eine Antwort auf das Gebet, was Jesus mal formuliert hatte. In Johannes 17 sagte Jesus mal in seinem Gebet zu Gott, Vater, schenk mir die Herrlichkeit hier auf der Erde wieder, die ich bei dir hatte, bevor die Welt überhaupt existierte. Denn als Jesus auf der Erde war, wurde er ja nach dem rein Äußerlichen ja gar nicht als etwas Besonderes gesehen. Er war ein Mensch wie du und ich. Und hier bricht etwas von dem aus, was Jesus wirklich ist, aus ihm so heraus. Gott öffnet hier ein bisschen den Spalt und zeigt den Jüngern, wer Jesus wirklich ist. Die Jünger haben Jesus so noch nie gesehen. Und vielleicht bekommt Petrus hier eine Ahnung von dem, was er vorher gesagt hat. Du bist Christus, du bist der Sohn Gottes. Oft haben ja die Dinge, die wir sagen und wie sie wirklich sind, ja ganz wenig miteinander zu tun. Aber hier sehen sie dieses unglaubliche Bild von Jesus, so völlig anders. Und immer wenn Menschen etwas von Gott sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen, dann merken wir in der Bibel, das Wörtchen ist das Wie. Ja, also die versuchen das dann irgendwie zu beschreiben und sagen, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Ja? Also es muss einfach extrem hell wahrscheinlich gewesen sein. Und da sie sowas vorher noch nicht gesehen haben und nicht wissen, wie beschreibe ich das, also wie die Sonne. Und als Johannes in der Offenbarung 1 Jesus sieht, auch in seiner Herrlichkeit, da versucht er das auch immer mit diesen Umschreibungen zu sagen, ja, das ist wie. Oder Hesekiel, als er Gott sieht in Hesekiel 1, da benutzt er 20 Mal dieses Wörtchen wie. Ja. Also sehr interessant empfand ich das, wenn Menschen etwas von Gott sehen, das ist eigentlich kaum zu beschreiben. Und während die Jünger da so stehen und Jesus so sehen und wahrscheinlich den Mund nicht mehr zukriegen, sind auf einmal noch zwei andere Männer. In Vers 3, und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Absolute Autoritäten im Alten Testament. Mose und Elia und Jesus zusammen auf einem Berg und die Jünger sind dabei. Mose, der ja dafür steht, das Gesetz dem Volk Israel gebracht zu haben, der ja dafür steht, das Volk befreit zu haben, aus Ägypten geführt zu haben, das Volk überhaupt in die Nähe Gottes gebracht zu haben. Dieser Mose ist hier auf dem Berg. Und Elia, der für die Propheten da ist, der stellvertretend für die Propheten dasteht. Beide Männer, absolute Männer Gottes. Beide, die Unglaubliches auch mit Gott erlebt haben und auch einiges auf Berggipfeln mit Gott erlebt haben. Und diese beiden Männer sind da und sie reden mit Jesus. Matthäus sagt uns hier nicht, worüber sie reden, aber in der Parallelstelle bei Lukas war immer ein bisschen gründlicher, hat so auf die Details geachtet und der sagt uns in seinem Text, worüber sie geredet haben. Also Mose und Elia kommen auf diesen Berg zu Jesus und reden über den Leidensweg. Lukas sagt, und die reden über den Ausgang Jesu, den er in Jerusalem vollbringen soll. Ich glaube, Petrus hat hier wirklich gestaunt. Also nicht nur darüber, was hier passiert ist, sondern jetzt ist das ein unbeschreiblicher Moment von höchster Wichtigkeit wahrscheinlich, weil nicht einfach so kommen Mose und Elia irgendwo hin und reden mit Jesus. Und die werden wahrscheinlich ganz wichtige Sachen zu besprechen haben. Und das, was Petrus da hört, ist, dass Jesus leiden muss. Und dass es Jesus seine Bestimmung ist, diesen Weg zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Mose und Elia Jesus deutlich gemacht, Jesus, wenn du diesen Weg nicht gehst, dann sind sogar wir verloren. Dann ist sogar ein Mose und ein Elia nicht gerettet. Gipfelerlebnisse dienen zur Stärkung und zur Ermutigung. Ich weiß nicht, wie stark diese ganze Krisensituation Jesus vielleicht mitgenommen hat, aber ich glaube, das ist eine wirkliche Stärkung gewesen. Das ist eine wirkliche Bestätigung für Jesus von Gott gewesen, du bist auf dem richtigen Weg. Geh diesen Weg bis zum Ende und lass dich von niemandem irritieren und lass dich von niemandem davon abbringen. Jesus wurde hier schon zum zweiten Mal so von Satan versucht. Das erste Mal war er da in der Wüste, wo er auf dem Berg war und wo Satan ihm alle Reiche der Welt gezeigt hatte und gesagt hatte, Jesus, nur eine Sekunde, fall nur eine Sekunde auf die Knie und bete mich an und alles gehört dir. Hier ist kein Mensch, ich werde das keinem weitersagen. Und hier beim zweiten Mal versucht Satan Jesus auf eine noch härtere Art und Weise, durch einen Freund, durch einen Vertrauten. Jesus wird hier durch jemanden versucht, auf dem er vorher quasi seine eigene Gemeinde bauen möchte. Wo Jesus vorher gesagt hat, Petrus, du bist der Schlüssel. Du bist das Fundament. Und da möchte ich ein ewiges Reich aufbauen. Und dann wird er genau durch diese Person versucht. Und die dritte Versuchung, die Jesus ereilt, ist dort im Garten. Wo der Satan ihn dann nochmal so weit bringt, dass er dieses Gebet spricht, Vater, ist es möglich, dann lass es nicht geschehen. Dann lass diesen Kelch bei mir vorbeigehen. Und wir lesen da, dass dann auch gleich ein Engel kommt und ihn wieder stärkt. den ist er nicht einfach so mal eben gegangen, sondern der war mit größten Herausforderungen verbunden. Und Gott schenkt dann solche Höhepunkte, solche geistlichen Höhepunkte, solche Gipfelerlebnisse, um uns zu stärken, um uns zu ermutigen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz fragen, wie sehen deine Gipfelerlebnisse aus? Ich denke, keiner hat sowas hier erlebt, was wir hier in diesem Text sehen. Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, Gott schenkt uns allen immer wieder mal solche Highlights, Gipfelerlebnisse. Wie sehen die bei dir aus? Vielleicht ist das ein guter Gottesdienst mal gewesen, eine gute Predigt, ein tiefgreifendes Zeugnis, was du gehört hast, oder vielleicht auch mal ein Lied, das dich sehr stark angesprochen hat, ein Worship-Abend oder eine Gebetserhörung. Ich weiß nicht, vielleicht auch noch andere Sachen. Aber Gipfelerlebnisse dienen halt zur Stärkung und dienen nicht dem Selbstzweck. Als Petrus das hier so alles sieht und Lukas sagt, und als Mose und Elia wieder gehen wollte, da schreitet Petrus ein in Vers 4. Ich möchte drei Hütten bauen. Ich möchte, dass ihr hier bleibt. Petrus möchte diese Situation erhalten. Ja, er findet das total cool. Ja, das ist total schön. Das ist etwas Besonderes. Und er möchte diese Situation quasi künstlich erhalten und denkt, na, wenn ich hier Hütten baue, dann bleiben wir hier vielleicht zur Nacht. Und wer weiß, vielleicht kommt morgen ja noch jemand dazu. David, Abraham, weiß ich nicht. Ja, also Petrus ist, glaube ich, gar nicht so an dieser Stärkung interessiert, die Gott hier gibt, sondern Petrus möchte einfach nur konsumieren. Er möchte etwas von dieser Atmosphäre, von diesem Besonderen mitnehmen. Petrus ist in seinem Denken ja immer noch so, vielleicht kann ich so diesen Weg verhindern, dass Jesus wirklich diesen Leidensweg gehen muss. Es ist gerade so schön hier. Und Petrus möchte nicht zurück in den Alltag. Er möchte nicht wieder da nach unten zu den anderen Jüngern und zu diesem Volk und dann wirklich noch nach Jerusalem gehen zu müssen. Aber nach jedem Gipfelaufstieg kommt der Abstieg. Und jeder, der mal auf einem Gipfel gegangen ist, weiß das. Und jeder, der mal so eine Tour geplant hat, weiß, das ist nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel, wenn wir so eine Tagestour planen, ist nicht dort oben anzukommen, sondern das wichtigere Ziel ist, wieder unten anzukommen. Es ist zwar schön, wenn man oben ankommt und dort gewesen ist, aber viel entscheidender ist, dass man auch wieder nach unten kommt. Weil dort oben auf diesem Gipfel, da kann man nicht überleben. Und das ist fatal, wenn man eine falsche Planung gemacht hat und nicht mehr genügend Zeit hat für den Abstieg. Die Leute, die auf den Mount Everest gehen, die planen ihre Tour ganz akribisch. Und die brauchen da nicht nur einen Tag für oder so, sondern die planen da Wochen ein. Und dann gibt es so unterschiedliche Etappen, wo sie dann ein bisschen länger bleiben auf unterschiedlichen Höhen. Und was ich ganz interessant fand von einem Interview, das ich mal gehört habe, von jemandem, der dort auf dem Gipfel war, er sagte, auf diesem Gipfel bleiben wir höchstens 15 Minuten. Allerhöchstens. Vielleicht eine halbe Stunde. Weil dann müssen wir zusehen, dass wir wieder runterkommen. Und der Abstieg ist manchmal viel gefährlicher und dauert viel länger als so ein Aufstieg. Und nach jedem geistlichen Highlight, nach jedem Gipfelerlebnis, nach jeder Gottesstunde kommt der Abstieg. Kommt auch wieder der Alltag. Kommt auch wieder die Gottesferne. Und Jesus steigt hier in dieser Geschichte natürlich irgendwann auch wieder am nächsten Tag von diesem Berg und kommt wieder unten an und ist wieder im Alltag. Und ich lese mal ganz kurz ab Vers 14, was ihn dann da erwartet. Und als sie zum Volk wieder zurückkamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Und Jesus seine Reaktion: Oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Jesus ist nach diesem Erlebnis wieder im Alltag. Wieder bei dem Volk mit all der Not und dem Elend. Er ist wieder bei den Jüngern, die immer noch nichts gelernt haben. Die nach 3 Jahren immer noch in ihrem Kleinglauben verharren. Und Jesus sagt, oder das hier so drastisch formuliert, wie lange soll ich euch noch erdulden? Wir sehen diese Gipfelabstiege immer wieder. Da ist so ein Noah, der diese wunderbare Rettung durch die Sintflut erlebt hat, wo Gott nur ihn und seine Familie herausgezogen und überleben lassen hat. Und dann ist er in der Arche und irgendwann kommt diese Arche auf diesen Berg, strandet dort. Und dann steigt der Noah da aus. Und was er da dann vorfindet, ist eine komplett zerstörte Erde. Überall wahrscheinlich nur Geröll und Schlamm. Und da muss er neu anfangen. Gerade eben diese wunderbare Errettung erlebt, auf übernatürliche Art und Weise. Und dann muss er dort zurück. Oder der Mose. Mose war 40 Tage auf einem Berggipfel mit Gott alleine. Und über keinem anderen lesen wir, dass er so intensiv mit Gott gesprochen hat. Gott sagte: Ich habe mit Mose gesprochen, wie ein Mann mit einem Mann spricht. Und Gott hat ihm den Himmel geöffnet und ihm sehr vieles gezeigt, ihm alle Gebote gegeben und ihm die 10 Gebote sogar persönlich auf Steintafeln geschrieben. Und dann muss dieser Mose nach 40 Tagen wieder runter von dem Berg. Und auf diesem Weg, was er dann dort unten wieder vorfindet, dort sieht er das Volk Gottes, wie es ausgelassen ist, wie es feiert und wie es am Tanzen ist und wie es sich in der Mitte einen eigenen Gott hingebaut hat, das goldene Kalb. Was für ein Abstieg, was für ein Gipfelabstieg. Und ich glaube, wir könnten diese Liste noch erweitern. Ich glaube, jeder Mann Gottes, der etwas mit Gott erlebt hat, erlebt diese Abstiege. Und das ist wichtig für uns zu wissen, dass das kommen wird und dass es wahrscheinlich kommen muss, damit wir nicht enttäuscht sind. Und dass wir sehen, dass das Gipfelerlebnis an sich nicht das eigentliche Ziel ist. Gott hat Jesus doch dieses Erlebnis nicht geschenkt, damit er dort oben so verharrt. Ja? Dass er einfach so ab jetzt diese Herrlichkeit hat. Sondern Gott wollte nur ihn stärken und ihn gestärkt wieder zurück in den Alltag schicken. Dort, wo er wirklich gebraucht wird. Doch bevor Jesus hier mit seinen Jüngern vom Berg geht, kommt der, hätte ich fast gesagt, der eigentliche Höhepunkt. ab Vers 5. Und als Petrus noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Suche die Begegnung mit Gott. Und Gott wird dir diese Gipfelerlebnisse schenken. Und das Dritte, höre auf den Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob die Jünger schon ahnten, was jetzt kommt, als sie diese Wolke gesehen haben. Ja. Diese Wolke, die für die Gegenwart Gottes im Alten Testament steht. Diese Wolke hat einmal den Berg Sinai umschlossen und dieser Berg, der brannte. Und das ganze Volk hat das gesehen. Und als die Stimme aus dieser Wolke dann kam zu dem Volk, lass Gott nicht direkt zu uns reden. Wir werden das nicht überleben. Und dann ist Mose zu Gott gegangen und hat ihm das so gesagt. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, gut, dann werde ich nur mit dir direkt reden. Aber zieh um diesen Berg eine Grenze. Und dass ja niemand in der Zeit, wo die Wolke auf dem Berg ist, diesen Berg berührt. Und jeder, der diesen Berg berührt, soll sterben. Sogar ein Tier sollte dann sterben. Und als Salomo seinen Tempel einweihte, da kam genau diese Wolke wieder und erfüllte den ganzen Tempel. Und niemand, kein Mensch, kein Priester konnte in dieser Zeit in diesen Tempel gehen. Und jetzt ist diese Wolke hier. Und die Reaktion, die die Jünger hier zeigen, die ist nur folgerichtig. Haben sie Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen und haben sie Mose und Elia gesehen und hat sich Petrus da noch in das Gespräch eingemischt? Aber hier, wo die Wolke kam, gab es nur eine Reaktion. Sie sind zutiefst erschrocken und fallen zu Boden. Denn hier kommt Gott, Gott der Vater. Und Gott spricht direkt. Und eigentlich sehen wir im Alten Testament immer, wenn Gott direkt spricht, dann ist für den Menschen höchste Lebensgefahr. Da hat der Mensch immer Angst, diese Begegnung nicht zu überleben. Sie erschrecken und fallen zu Boden. Und was sagt Gott hier? Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr euch anschauen. Oder? Und prägt euch dieses Bild ein. Aber das sagt Gott hier gar nicht. Gott spricht hier überhaupt nicht vom Schauen, vom Sehen, sondern Gott sagt, hört. Hört auf meinen Sohn. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Zuzuhören. Zuzuhören, was Gottes Sohn zu sagen hat. Ich weiß, dass es uns das immer schwerer fällt, wirklich genau zuzuhören. Wie höre ich denn richtig auf den Sohn Gottes? Und diese Frage wäre sicherlich eine neue Predigt wert. Und ich will das hier jetzt auch gar nicht mehr so weit ausführen. Zwei Punkte vielleicht dazu, wie höre ich richtig auf den Sohn Gottes? Vielleicht einfach nochmal die Predigt von letzten Sonntag. Werde ein Bibelliebhaber. Wenn wir richtig zuhören wollen, dann müssen wir das hier kennen. Hier spricht Gott. Hier spricht der Sohn. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes, und das Wort Gottes war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort ist Jesus. Und hier schließt sich der Kreis. Also wenn wir richtig dem Sohn Gottes zuhören wollen, dann müssten wir Bibelliebhaber sein. Da muss es ein Schatz für uns sein. Da muss die Bibel uns begeistern. Ja? Und wie das im Psalm 1 heißt, es beschäftigt mich den ganzen Tag. Es beschäftigt mich die ganze Nacht. Und dann werden wir, glaube ich, fähig sein, zu hören, was der Sohn Gottes sagt. Und das Zweite, sei nicht nur ein Hinhörer, sondern tue auch das, was du gehört hast. Sei nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes Gottes. Das reicht nicht nur aus, hier etwas zu hören, ja? Sondern die eigentliche Herausforderung besteht auch darin, das auch umzusetzen, das ein Teil meines Lebens werden zu lassen. Ein Gipfelerlebnis. Und ich möchte zusammenfassen, suche die Begegnung mit Gott, nicht nur in Krisenzeiten, aber auch in Krisenzeiten, aber suche die Begegnung mit Gott. Und dann wird Gott uns, glaube ich, diese Gipfelerlebnisse schenken. Und durch diese Stärkung und durch die Ermutigung sind wir herausgefordert, auf den Sohn Gottes zu hören.